Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Alle Augen sind hier auf Weltwoche Daily gerichtet, auf das Hauptquartier der Meinungsvielfalt, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Ich melde mich zurück und begrüße Sie auf das Allerwärmste bei bereits frostigen Temperaturen zur internationalen Ausgabe, eben von Weltwoche Daily, weil es so schön ist, sage ich es gleich nochmal, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 13. November 2024, gibt dem Weltuntergang keine Chance und selbstverständlich, einfach falls Sie es vergessen haben sollten, wird auch Deutschland diese Misere überstehen, diese selbstverursachte Politikmisere. Ich habe ja darüber gesprochen mit Altkanzler Gerhard Schröder und dabei noch die falsche Lateinkonjugierung erwischt. Das heißt natürlich nicht Valdemiramus, um Himmels Willen, alle Lateiner unter Ihnen dürften gleich aufgeschreckt sein. Ich habe es übrigens nicht falsch gemacht, extra. Manchmal streut man ja Fehler ein, damit der Zuschauer erwacht, um sozusagen die Interaktion zu stimulieren. Es gibt ja die alte Technik, muss immer einen Fehler irgendwo reinschmuggeln, das löst dann Reaktionen aus. Nein, es war wirklich unfreiwillig. Es heißt Valdemiramur, die alte katholische, sehr zurückhaltende, aber umso vernichtendere Formel der Kritik, mit der eben Kleriker ihr Missfallen an anderen fehlbaren oder versagenden Klerikern zum Ausdruck gebracht haben. Gerhard Schröder, auf meine Frage, wie sehen Sie Kanzler Scholz, seine Antwort: Valdemiramur, wie ein alter Indianerhäuptling, der da sagt, schau den Vogelflug, das Quaken der Kröte, Valdemiramur, er redet in Rätseln, aber nein, es gibt einen klaren Sinn, man wundert sich, beziehungsweise wir sind sehr verwundert. Das ist der Sinn dieser Aussage und wir sind in der Tat sehr verwundert, nicht nur über Kanzler Scholz und seine Ampel, die jetzt da wild blinkend in alle Himmelsrichtungen im Verkehrschaos versinkt, das sie selber verursacht hat. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Auch Friedrich Merz überzeugt mich nicht, aber vielleicht gibt es da ja noch Hoffnung. Nein, Hoffnung gibt es immer, aber es gibt auch eine Perspektive. Aber so wie das jetzt läuft, glaube ich, also wenn Sie mich fragen, kommt das nicht so wahnsinnig gut oder zumindest nicht so gut, wie es eigentlich könnte. Doch zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Donnerstag, 14. November. Ich zähle auf Sie und freue mich. 17.00 live und per Zuschaltung. Sie können mir Ihre wichtigsten Fragen stellen. Wir machen wieder eine Sprechstunde und ich verspreche Ihnen, ich werde diesmal kürzer antworten. Ich habe das letzte Mal musste ich mich etwas in den Rhythmus hineinfinden. Zum Teil zu lange gesprochen. Das war zwar interessant, aber vielleicht für mich, aber vielleicht für Sie als Zuschauer etwas weniger. Senden Sie uns dafür vorab Ihre Fragen, Anregungen oder auch Kritik an input@weltwoche.ch oder über das Formular auf www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Ich zeige Ihnen gleich die Adressen. Sie sind herzlichst willkommen. Das kann man auf dem Livestream der Weltwoche verfolgen. www.weltwoche.ch/live und YouTube. Jetzt aber hier da das Originaldokument. Sehen Sie mal, wie technisch fortgeschritten wir sind mit diesen Einblendungen und diesen großartigen Einspielern hier. Das ist eben noch analoge Wirtschaft hier. Das ist noch nicht alles mit diesen Flimmerbildern des Digitalen. Da keine künstliche Intelligenz hier bei Weltwoche Daily, ist alles natürliche Intelligenz. How blind support for Ukraine broke Germany. The collapse of Berlin's ruling coalition was the logical result of throwing ever more money at Kiev at the expense of its own country. Tariq Cyril Amar, ein Historiker in Istanbul arbeitend, schreibt über Russland, die Ukraine und Osteuropa und jetzt eben über die Ampel und Deutschland. Und diesen Bericht habe ich einem Portal entnommen, das Sie in Deutschland gar nicht anschauen können. Da fängt ja die Misere schon an, dass wir anfangen, Zeitungen zu verbieten. Jetzt aus Russland. Dass da die russischen Portale nicht empfangen werden können in der EU. Ich meine, was ist denn? Was ist denn da mit der EU los? Ich meine, hat man Angst vor Russia Today? Ist man der Auffassung, dass die eigene Argumentationsgrundlage so himmeltraurig dürr ist, dass da ein paar Websites gewissermaßen dieses ganze Propagandagebilde, das man ja mit der reinen Wahrheit verwechselt, dass dieses ganze Gebilde einstürzen könnte? Ja, dann müssen wir uns erst recht Sorgen machen. Also wenn Russia Today stärker ist als die Europäische Union, dann können Sie einpacken in Brüssel, wenn Sie mich fragen. Also hier auf jeden Fall dieser Aufsatz, und ich glaube, die Diagnose ist nicht ganz falsch. Ich höre das auch, wenn ich in Deutschland bin, da sagen mir einige, für die Ukraine kann es nicht genug Geld geben, auch für die illegale Migration. In der ganzen Weltgeschichte verpulvert man das sauer verdiente Geld der Steuerzahler aus Deutschland, aber für die Deutschen selber bleibt dann zu wenig übrig, sogar unsere Brücken stürzen ein. Das sind halt diese unabweisbaren Sinnbilder und diese so ekelhaften Metaphern und Verdichtungen, die man eben nicht so leicht wegbringt. Warum? Weil sie eben stimmen. Da ist was dran, meine Damen und Herren. Aber warum spricht es denn eigentlich niemand aus in den deutschen Medien, muss man sich fragen. Vielleicht muss man deshalb eben diese Ausländer verbieten, weil sonst könnte ja niemand noch auf die Idee kommen, dass da irgendetwas nicht so gut läuft, da bezüglich der Ukraine-Politik. Die Musk-Schockwelle kommt, titelt heute Morgen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donald Trump gibt dem Multimilliardär eine Aufgabe an der Spitze eines neuen Beratungsgremiums. Elon Musk soll die Bürokratie zerlegen. Das bringt massive Interessenkonflikte mit sich. Mir fällt einfach auf, dass diese FAZ allmählich in ein klassenkämpferisches Vokabular verfällt. Der Multimilliardär, der globalistische Multimilliardär, da hören wir fast schon etwas Attac heraus. Attac, das waren ja diese Globalisierungsgegner, die Musk-Schockwelle, die Schockwelle, der Schock, Entschuldigung. Ich habe immer gedacht, die FAZ sei ein bürgerliches Blatt auf dem Boden der Marktwirtschaft. Elon Musk ist der erfolgreichste Marktwirtschaftler der Welt, er ist der erfolgreichste Unternehmer der Welt, und das sehen Sie daran, dass er der reichste Unternehmer der Welt ist. Ja, er ist Multimilliardär, aber wenn man das eben immer herausstreicht, dann hat das einfach so einen Gout, ein Geschmäckle, wie man da in Deutschland zu sagen pflegt, und das ist eben die Tonalität der Globalisierungskritiker. Das ist die linke Tonalität, die ich früher an der Uni oder am Gymnasium auch gehört habe. Dabei muss man es doch ganz anders sehen. Ich erwarte von einer FAZ, dass sie ein Loblied singt darauf, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt die Unternehmer übernehmen. Die Unternehmer übernehmen die Verantwortung im Staat. Sie übernehmen nicht die Macht. Das ist wieder dieses Vokabular, völlig übersteuert da aus der eigenen deutschen Geschichte. Es ist keine Machtergreifung. Deutschland ist keine Amerika ist keine Diktatur. Ist keine Antidemokratie. Die haben starke Institutionen. Unternehmer übernehmen das Ruder in einem schlingenden Staatsschiff. Und das ist eine gute Nachricht. Und ich würde mir wünschen, wir hätten in Europa mehr Unternehmer in der Politik. Aber diese geschlossene Abteilung da, diese Festung, diese Wagenburg, ist mein Eindruck. Da arbeiten eben die Berufspolitiker, die lebenslangen Berufspolitiker daran, Entschuldigung, die Berufspolitiker, die sie sonst vermutlich nicht unbedingt brauchen könnten in der Privatwirtschaft, viele von ihnen jedenfalls nicht. Wie soll man das auch können? Sie haben ja gar nicht die Erfahrung. Es ist nicht mal gegen diese Politiker gerichtet. Aber was erwarten Sie von einem Menschen, der von seiner sozusagen Schulbank direkt dann mehr oder weniger über die Ausbildungen in die Parlamente hineinrutscht? Die wissen gar nicht, wie es ist, Geld zu verdienen. Die wissen nur, wie man Geld ausgibt. Und zwar nicht ihr eigenes, sondern ihr Geld. Also das ist für mich eine klar gute Nachricht, dass wir in Amerika jetzt die Unternehmer haben. Und wir sollten in Europa mehr davon haben, aber eben unsere Wagenburgen, diese Berufspolitikerfestungen, die arbeiten daran, eben keine Outsider reinkommen zu lassen. Und darum ist das übrigens auch eine ganz bemerkenswerte Nachricht, dass es Donald Trump noch einmal schaffen konnte, dieses Comeback des Jahrhunderts. Das ist eine bemerkenswerte Meldung, das ist ein Phänomen. Denn vor dreieinhalb Jahren, lag er da nieder. Vollkommen am Ende, am Boden nach dem Sturm aufs Kapitol. Die Partei wollte ihn nicht, die Zeitungen waren gegen ihn, die Gerichte hatte er am Hals. Alles war gegen ihn. Trotzdem hat er es geschafft, gegen den Deep State, gegen das Establishment. In den USA regiert eben nicht der Deep State, sondern immer noch der Bürger, die Bevölkerung. Und Trump hat ein überwältigendes Mandat der Bevölkerung bekommen. Dieses Phänomen hat man bei uns noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Das heißt, in der Demokratie kann der Bürger den Unterschied machen. Und Sie sehen in Amerika, wer der Chef ist. Das sind eben nicht diese Apparatschiks. Und in Europa müssen wir aufpassen, dass da nicht eine Oligarchie dieser Apparatschiks dafür sorgt, dass eben solche Außenseiter aus der Wirklichkeit, aus der Marktwirtschaft, ja, schwer erziehbare, verhaltensauffällige, nicht Leute des Mainstreams, aber meinen Sie, wenn Sie Mainstream sind, können Sie sich wie Musk ein Milliardenvermögen verdienen? Vergessen Sie es. Nur Exzentriker, Leute, die den Mut haben, es anders und besser zu machen als andere, können überhaupt in diese Stratosphären des Reichtums aufsteigen. Abgesehen davon müssen sie auch noch ziemlich viel drauf haben. Das ist einfach etwas, was sie so locker aus der Hüfte hinkriegen. Und gewissermaßen die institutionalisierte Respektlosigkeit, jetzt auch der Medien und auch der bürgerlichen Medien, die in dieser Wortgebung mitschwingt, ja, der Multimilliardär, die Schockwelle, die verkennt natürlich, was für eine gewaltige Leistung so ein Elon Musk vollbracht hat. Egal, ob man jetzt alles richtig oder falsch findet, was er sagt. Wir müssen wieder die Unternehmer hier nach vorne bringen. Gerade auch in Deutschland. Wissen Sie, was sie den Unternehmern verdanken? Auch den Managern, den Führungskräften, auch den Mitarbeitern, den Leuten, die Verantwortung übernehmen. Die eben nicht sich das Leben bezahlen lassen von anderen, sondern die selber die Lebenslasten tragen und die Steuern zahlen. Das werden immer weniger. Wo ist eigentlich die Wertschätzung da? Wo sind denn da eigentlich die bürgerlichen Medien, die das würdigen? Unkonventionell. Trump will Fox News Moderator zum Verteidigungsminister machen. Das ist doch interessant. Das sind gute Möglichkeiten. Neuwahl am 23. Februar, Scholz, gescheiterte Verzögerungstaktik. Auch das lese ich in der FAZ. Wieso kritisiert eigentlich niemand den Friedrich Merz? Ich meine, Friedrich Merz ist ja der mutmaßliche Nachfolger. Er muss Deutschland, ja, retten ist ein bisschen hochgehängt, aber sagen wir mal retten, überspitzen wir es mal ein bisschen. Friedrich Merz ist der designierte Retter der Bundesrepublik. Was macht dieser Retter? Dieser Retter ist nicht bereit, selber heute Morgen ein Misstrauensvotum einzubringen. Er hätte mühelos die Stimmen. Warum macht er das nicht? Weil er dann die Stimmen der AfD hätte und das will er vermeiden. Und wir haben gestern darüber gesprochen. Friedrich Merz stellt die AfD über Deutschland. Friedrich Merz stellt Björn Höcke über Deutschland. Friedrich Merz stellt seine Brandmauer über Deutschland, um seine Brandmauer aufrechtzuerhalten. Um seine Brandmauer zu retten, läuft Friedrich Merz Gefahr, die Bundesrepublik Deutschland zu verspielen. Das ist hier die Ausgangslage. Man muss sich doch mal das im Ernst der Lage vor Augen führen. In Deutschland geht die Wirtschaft senkrecht den Bach runter. Warum? Weil eben Leute wie Merz die bedingungslose Konfrontation gegen Russland predigen. Dadurch hat man sich abgeschnitten von günstigen Energieversorgungen aus dem Osten. Das hat die Energiekosten nach oben katapultiert, verbunden mit der Merkelschen Politik des Atomausstiegs, diesem Populismus, der Deutschland schadet. Und ausgerechnet Merz, der größte Merkel-Kritiker, der Mann, der ja von Frau Merkel gewissermaßen vom Acker gejagt wurde damals, ich weiß noch, 2005, 2004, die hat während seiner Abwesenheit sein Büro räumen lassen. Ein unglaublicher Affront. Ich kann Friedrich Merz verstehen, dass er da einen Groll hat. Aber er muss aufpassen, dass er nicht zu Merkel 2 wird. Dass sozusagen ihn eine Art griechisch-antik-tragödienhaftes Schicksal ereilt. Dass er genau das macht, was er eigentlich nie machen wollte. Nämlich genau das Gleiche wie die Person, die er am meisten ablehnt. Das ist die Tragödie des Friedrich März. Und wenn er natürlich jetzt hier eine Politik macht, noch übertrumpfend das, was Frau Merkel hier vollzog, wenn er Deutschland die Energiereserven raubt, wenn er sich da sozusagen am Nasenring der Neocons in Washington jetzt auch noch in eine Konfrontation mit China hineintreiben lässt, und so redet er eben, und einzelne seiner Partei, wie zum Beispiel der Roderich Kiesewetter, der da wettert und donnerwettert über die internationale Lage, ist ja okay, dass es solche Leute gibt, die sollen ja auch ihren Auslauf haben und ihre Meinungen, aber man darf sie nicht unwidersprochen einfach hier den Ton führen lassen. Also wenn die CDU sich in die Richtung entwickelt, dann wird es brandgefährlich, dann wirst du Deutschland niemals retten. Dann wirst du Deutschland einfach noch tiefer ins Elend hineinreiten. Und was mich einfach hier verwundert, um den Kanzler Gerhard Schröder zu zitieren, Waldemir Amur, ist natürlich, wir wundern uns sehr, wir sind sehr verwundert, ist natürlich, wie hoch dieser Friedrich Merz eben die Brandmauern gewichtet. Und sozusagen diese AfD-Thematik. Daraus könnte man ja auch ableiten, dass der Mann, der Deutschland retten will, sich nicht mal zutraut, einen Thüringer Lokalpolitiker in Schach zu halten oder Regionalpolitiker, den Björn Höcke, der nicht mal in der Berliner Regierung sitzen würde. Also ist Höcke zu stark, bist du definitiv zu schwach, um die Bundesrepublik zu retten. Ich meine, das müsste man hier einmal in aller Drastik noch einmal vor Augen führen. Kanzler Schröder, hab's gestern gesagt, ich muss es wiederholen für alle, die gestern nicht dabei waren. Wir haben telefoniert. Ich wollte ihm da ein paar zitierfähige Sätze entlocken zu Kanzler Scholz. Und hat gesagt, ja nein, das schickt sich nicht. Ich kann jetzt hier nicht aus dem Off, aus der Pension heraus, aus dem Ruhestand über die Kollegen herfallen. Aber einen Satz, den möchte ich Ihnen diktieren. Und dann eben wie ein Indianerhäuptling. Waldemir Amur, nicht Waldemir Amus. Waldemir Amur, wir sind sehr verwundert. Und das ist tatsächlich in dem allgemeinen Getöse und Tohuwabohu der deutschen Politik mit diesem Geplapper, mit dieser Frenetik, ja, da hört man eigentlich diese ruhigen, reduzierten Voten fast am lautesten. Waldemir Amur. Man wundert sich, wir sind sehr verwundert. Am 23. Februar findet nun also, ja, dieses Misstrauens- oder diese Vertrauensabstimmung statt. Und dann, glaube ich, wenn es schlecht ausgeht für Scholz, was sich abzeichnet, 21 Tage später müssen dann Neuwahlen stattfinden. Also es wird ein interessanter Start ins neue Jahr. Und da steht doch einiges auf dem Spiel. Das sind jetzt Richtungswahlen. Wir haben es gesehen, auch in Amerika. Es spitzt sich einfach zu, weil dieses Establishment-Raumschiff, dieser Mainstream, sich jetzt dermaßen vergaloppiert hat in diesem linksgrünen Progressivismus, der auch zunehmend autoritäre, intolerante Züge annimmt. Das wollen die Leute nicht mehr, das weisen sie zurück. Und in Deutschland stellen wir fest, dass ausgerechnet zu den Parteien, vor denen alle am meisten warnen aus dem Establishment, die haben am meisten Zulauf. Also Merz müsste, wenn er Deutschland, ich sage es nicht über alles, aber wenn er Deutschland zuerst stellt, Germany first, dann müsste er natürlich mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist ja logisch. Da haben sie die größten Übereinstimmungen. Die CDU ist ja auch schuld daran, dass es die AfD gibt. Also wenn man hier die Verantwortung übernimmt für die politische Situation, müsste man sich auch dieser Realität stellen. Erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg. In der Kleinstadt Jüterbog gibt es bald den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister in Brandenburg. Der Parteilose Arne Raue hat bereits einen Mitgliedsantrag bei der Partei gestellt. Ich gebe Ihnen jetzt eine todsichere Prognose ab. Auf die können Sie sich verlassen. Weder Brandenburg noch Deutschland wird untergehen wegen dieses AfD-Bürgermeisters. Und diese Erfahrung wird dann sehr augenöffnend sein. Und daran kann dann vielleicht die Merzsche Brandmauer zerbröckeln. Denn vor lauter Brandmauern sieht Merz Deutschland nicht mehr. Läuft er zumindest Gefahr, droht er zumindest Deutschland nicht mehr zu erkennen. Der Versuch, nicht über Trump zu reden, COP29 in Baku, hinter der Klimakonferenz ist die Sorge darüber, was Trumps Sieg fürs Weltklima bedeutet. Ja, was sagt wohl das Weltklima dazu über diesen Sieg von Donald Trump? Kann sich das Weltklima einen Donald Trump eigentlich bieten lassen? Das sind die Fragestellungen, die unsere Journalistenkollegen hier beschäftigen. Hart gegenüber Moskau und Teheran. Anhörung von Kaya Kallas. Die designierte EU-Außenbeauftragte hegt bei ihrer Anhörung im EU-Parlament die Grundlinien, legt die Grundlinien ihrer Politik dar. Sie hinterlässt einen souveränen Eindruck, muss aber trotzdem auf ihre Bestätigung warten. Diese Kaya Kallas, Entschuldigung, das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen in Europa. Nochmal so eine Konfrontationspredigerin, so eine Anne Applebaum, so eine Neokonservative, die ja über ihren Ehemann noch in russische Geschäfte verstrickt war und vermutlich deshalb kompensatorisch erst recht dagegen vorgeht. Ich weiß, ich tue ihr vermutlich massiv Unrecht und sie würde das alles bestreiten, aber ich gebe hier einfach meinen ehrlichen subjektiven Eindruck wieder. Für mich hat es zu viele aus Washington ferngesteuerte Falken, so Sprechpuppen aus der Neokon-Vergangenheit, diese Kreuzzügler, von denen haben wir zu viele in Europa. Und was uns fehlt, sind Leute, die zuerst an Europa denken, an uns und nicht an die Amerikaner. Oder an den Krieg in der Ukraine, den sie da gegen Russland gewinnen wollen. Ja, dass die Ukraine verheizt wird, ist ein Skandal, ist ein humanitärer Skandal. Aber wissen Sie, ich scheue davor zurück, beziehungsweise was ist das richtige Wort? Ich habe ein Unbehagen. Mich irritiert das, um nicht zu sagen, jetzt habe ich das Wort, mich widert das an, wie sich da einfach die Leute aufspreizen, ihre moralistische Unbeflecktheit da inszenieren und den Gutmenschen reinhängen, sozusagen in diesen sturzbetroffenen Solidaritätsarien, die sich da von sich geben, gebieterisch, und jeder, der nicht einstimmt und auch das Männchen macht, der muss sich dann schon ein schlechtes Gewissen da zurechtlegen. Nein! Ich halte nichts von dieser öffentlichen Zelebrierung des eigenen Gewissens. Da halte ich es mit Martin Walser, dem deutschen Schriftsteller, verstorben, der gesagt hat, das Gewissen ist eine wichtige Instanz. Aber das ist sozusagen das Zwiegespräch mit mir selber. Und das hat etwas Unanständiges, wenn man sich da so aufschwingt als Gralshüter. Ja, wir müssen doch uns um die Ukraine kümmern. Wir dürfen doch das nicht zulassen, dass die Ukraine da brutal zermalmt wird. Ja, wenn Sie es ernst meinen, wenn Sie es auch ernst meinen mit dem Satz, dass unsere Freiheit dort verteidigt wird. Ja, warum kämpfen sie dann nicht selber? Warum müssen dann die Ukrainer sterben? Also dieser ganze Moralismus, der führt sich selber ad absurdum, das ist eine gute Nachricht. Das sagt Kogler zu Nehammers roter Karte. Jetzt sind wir mitten in Österreich. Da läuft ja auch ein Shakespeare-Drama dieser Regierungsbildung der Verlierer. Ist auch interessant. Zum ersten Mal hat der Bundespräsident nicht der siegreichen Partei den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben, sondern hier den Unterlegenen, dem bisherigen Kanzler, dem Nehammer, Karl Nehammer. Und der sagt nun, dass er mit den Grünen nicht zusammenspannen will. Es bahnt sich da also eine Koalition, SPÖ, dann Nehammer und Neos, da diese ja auch rhetorisch etwas auftrumpfende liberale Kleinpartei, das zeichnet sich jetzt da ab, wird natürlich mittelfristig der FPÖ in die Karten spielen und die ÖVP wird unter dieser Vernunftallianz mit der SPÖ weiterleiten. Ich glaube, auch in Österreich sehnt man sich danach, dass es mal einen Richtungswechsel gibt in der Politik. Das ist ja auch gewissermaßen das Mandat. Natürlich geht das alles mit rechten Dingen zu. Das ist nicht Demokratie, Untergrabung. Aber es sind schon fragwürdige Praktiken, die letztlich den Volkswillen in Österreich nicht ausreichend respektieren. Richter müssen gehen. Musk mischt sich in Italiens Migrationspolitik ein. Ja, der X-Chef einstmals Twitter ist nicht einverstanden mit diesen richterlichen Interventionen und in Italien kann man in der Tat die Frage stellen, ob die Richter nicht zu viel Politik machen. Das gilt übrigens auch für unsere Justizvertreter oftmals. Kanzler bei Familie, Aktenzeichen XY-Legende Peter Niedetzky ist tot. Wir geben nach Wien, Peter Niedetzky in Wien. Ich habe das natürlich geschaut, Aktien, Aktenzeichen XY, ungelöst, Eduard Zimmermann am Freitagabend oder was am Donnerstag, immer seine Krimisendung mit Fällen aus der Wirklichkeit und Peter Nedzki zusammen mit Oswald Tölz aus der Schweiz, das waren die beiden Sidekicks da aus den Nachbarländern. Fünf Dinge, die Trump jetzt schon erreicht hat. Noch eine kurze Bemerkung zu Donald Trump. Die deutsche Politik braucht immer einen Leithammel, einen Leitwolf. Und ich glaube, weil natürlich alle so unglaublich anpassungsfähig sind, die werden sich jetzt alle ausrichten, ohne es jemals zuzugeben, an Trump. Darum hat natürlich diese Wahl in den USA eine ganz wichtige Bedeutung auch für die Bundesrepublik und ich kann Ihnen sagen, eine gute Bedeutung. Man wird zwar rhetorisch, auch die Medien werden da Zeter und Mordio schreien, auch die Politik, aber man wird sich anpassen dem Leithammel in Washington und darum ist es eben wichtig, dass Sie einen besseren Leithammel haben als den vorherigen, weil Biden, das war also wirklich eine Art, ein Gefühlsverstärker der wechselseitigen Dummheit. Also nein, Dummheit ist jetzt ein bisschen arrogant gesagt, aber es ist schon, ja, es ist, sagen wir mal so, es ist eine Art Verstärkeranlage gewesen, der ohnehin schon in der deutschen Politik angelegten Irrtümer. Und das hat sich hier wechselseitig hochgeschaukelt und jetzt haben wir eine andere Kraft, einen anderen Vektor. Also auch von diesem Hintergrund, glaube ich, ist das keine so schlechte Nachricht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Und jetzt darf ich mich verabschieden und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Mach noch die Sendung bereit hier mit ein paar Knopfdrücken, damit Sie das pünktlich auch auf Ihrem Sender haben. Bis gleich. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Verpassen Sie nicht unsere Interviews. Großes Gespräch mit Professor Glenn Deason über die Situation in der Ukraine. Und morgen freuen Sie sich auf die Weltwoche. Urs Gehriger nochmals aus Mar-a-Lago. Ich nochmals Waldau. Russland, Amerika. Wo haben Sie diese Doppelperspektive auf das Weltgeschehen? Das ist eben Weltwoche. Mit dem offenen Blick, mit großen Augen, nein, falsch, mit wachen Augen und großem Herzen. So hat es der Verleger der Kronenzeitung Hans Dichand formuliert, eine der überragenden Persönlichkeiten der europäischen Nachkriegswirtschaftsgeschichte. Hans Dichand, vielleicht der erfolgreichste Verleger der Welt, noch erfolgreicher als Rupert Murdoch, wenn Sie schauen, was er an Auflagenstärke hingekriegt hat, pro Kopf der Bevölkerung. Das ist eine ganz, ganz große Leistung. Hans Dichand mit wachen Augen und großen Herzen. Ein schönes Motto für den Journalismus. Einen wunderbaren Tag.